ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Klaus Hempel. Was für ein Tag in Berlin im Bundestag rund um die geplante Richterwahl. Die angesetzten Wahlgänge wurden abgesagt. Was da heute im Parlament und eigentlich die ganze Woche über auf bundespolitischer Ebene passiert ist, das hat es wohl in dieser Form noch nicht gegeben. Der Schaden ist groß, vielleicht sogar gewaltig und das in vielfacher Hinsicht. Und darüber möchte ich sprechen mit Christian Rath. Er ist seit Jahrzehnten rechtspolitischer Korrespondent, sehr häufig in Karlsruhe und Berlin unterwegs. Er schreibt für unterschiedliche Publikationen, etwa für das Online-Magazin Legal Tribune Online, LTO, die Taz, die Badische Zeitung und das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo Christian.
Hallo Klaus.
Was für ein Tag heute, oder?
Ja, also ich habe das auch noch nicht erlebt.
Christian, heute sollte der Bundestag über drei Richterstellen beim Bundesverfassungsgericht entscheiden, die nachbesetzt werden müssen. Die SPD hatte zwei Kandidatinnen vorgeschlagen, die beiden Rechtsprofessorinnen Frauke Brosius-Gersdorf und dann Ann-Kathrin Kaufold. Und die Union hatte einen Kandidaten vorgeschlagen, für den sich zuvor schon das Bundesverfassungsgericht selbst ausgesprochen hatte, Günther Spinner, Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht. Ja, es hat heftigste Auseinandersetzungen gegeben und dann wurden alle Wahlgänge im Bundestag von der Tagesordnung genommen mit den Stimmen von Union, SPD, den Grünen und der Linken. Entzündet hatte sich der Streit vor allem an der Kandidatin der SPD, Frauke Brosius-Gersdorf. Christian, könntest du noch mal zusammenfassen, was da diese Woche passiert ist? Am Montag, da tagte ja zunächst mal der Richterwahlausschuss des Bundestages und schlug dann dem Plenum diese drei Personalien vor. Was ist da passiert dann?
Ja, also eigentlich schien alles auf einem guten Weg zu sein. Man muss vielleicht vorweg mal sagen, wie dieses Wahlverfahren überhaupt so aussieht. Also da gibt's 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts, zwei Senate, jeweils 8 Richter. Und die werden zur Hälfte im Bundestag und zur Hälfte im Bundesrat gewählt. Und dass jetzt hier 3 Richter auf einen Schlag im Bundestag gewählt werden und keiner im Bundesrat, das ist eher Zufall. Immer werden die Verfassungsrichter mit 2/3 Mehrheit gewählt. Das ist notwendig, damit die Regierungsmehrheit sich nicht einfach die Richter aussuchen kann, die für ihr genehm sind. Das ist ja so ein bisschen das Problem in den USA, dass da immer die jeweilige Mehrheit sich die Richter auswählen kann. Und bei uns ist es eben 2/3 Mehrheit. Da muss die Regierungsmehrheit zumindest mit einem Teil der Opposition zusammenarbeiten, damit dann eben auch ein pluralistisches, ausgewogen besetztes, quasi überparteiliches Bundesverfassungsgericht entsteht. Und das eine Problem, das wir hier bei dieser Wahl jetzt hatten, ist, dass die 2/3 Mehrheit nach dem Ausscheiden der FDP nicht mehr so gewährleistet war. Dann hatte man plötzlich keine 2/3 Mehrheit mehr von den verbliebenen 3 Fraktionen. Es fehlten also 7 Stimmen. Das war das eine Problem, das sich abgezeichnet hat. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und das andere Problem, was jetzt sozusagen heute völlig den Eklat verursacht hat, das hatte jetzt mit dieser schwierigen Mehrheitsbildung eigentlich gar nichts zu tun. Das war dann eher ein CDU-CSU-internes Problem. Die hatten einen Vorschlag der SPD, Frauke Brosius-Gersdorf, einer Rechtsprofessorin in Potsdam, bereits zugestimmt. Also nachvollziehbar, weil es eine sehr renommierte Verfassungsrechtlerin ist. Und dann gab es plötzlich nach der von dir angesprochenen Sitzung des Wahlausschusses zwei, drei Tage vorher, aber jedenfalls also so viel später, nachdem die CDU-CSU schon gesagt hat, ja, wählen wir mit, plötzlich ein Grummeln in der Union, auch insbesondere von jüngeren Abgeordneten. Man hört so, die ja noch so ein bisschen im Wahlkampfmodus sind und eher so ein bisschen Schwierigkeiten haben, jetzt mit der SPD zusammenzuarbeiten. Und die stellten fest, also dass Frauke Brosius-Gersdorf Positionen vertritt, die eben mit der Union nicht kompatibel sind. Und das ist im Lauf der Woche dann wirklich, hat es so hochgekocht, dass Am Anfang haben wir noch gedacht, na, das sind halt so ein paar wenige, ne, die hätten wir verschmerzen können, weil die Linke hat auch gesagt, sie wird also so Frauke Brosius Gersdorf mitwählen. Da wären dann ein Puffer von 60 Abgeordneten gewesen, also wenn da 10 oder 20 CDU-Abgeordnete dagegen gestimmt hätten, dann wäre das gar kein großes Problem gewesen. Aber dann am Freitag hat sich abgezeichnet, am Donnerstag, dass es dann 50 bis 60 sein werden. Und da wäre es dann wirklich ganz heikel geworden. Da war dann die Zweidrittelmehrheit plötzlich nicht mehr gesichert. Und dann kam also so wie aus dem Nichts plötzlich der Plagiatsjäger Stefan Weber, ein Österreicher, den man, glaube ich, durchaus als umstritten nennen darf, weil er manchmal so sehr auf Bestellung plötzlich irgendwelche Plagiatsvorwürfe erhebt und hat gesagt, also Frauke Brosius Gersdorf hat in ihrer Dissertation abgeschrieben, und zwar bei ihrem Mann in dessen Habilitation 23 Mal, und deswegen sei sie jetzt wissenschaftlich nicht mehr so richtig unumstritten. Und das hat dann die Union heute Morgen zum Anlass genommen, zu sagen, also lass uns das doch erstmal klären, die Wahl von Frauke Brosius Gersdorf von der Tagesordnung nehmen. Also sie haben praktisch in der Not, dass ihre eigenen Abgeordneten inhaltlich mit der Fraktionslinie nicht mehr übereinstimmten, dann plötzlich diesen Plagiatsvorwurf zum Anlass genommen, das zu beantragen, dass sie es absetzen wollen. Und da haben dann die SPD und Grüne gesagt, ja, also wenn ihr da plötzlich jetzt mit solchen Tricks kommt, dann wählen wir die anderen auch nicht.
Ich meine, Fakt war ja, dass Jens Spahn, Chef der Unionsfraktion, zuletzt offenbar nicht mehr garantieren konnte, dass es von seiner Fraktion genügend Stimmen für Frauke Brosius-Gersdorf geben wird. Ich sag mal, das hat sich ja schon Mitte der Woche eigentlich abgezeichnet. Aber wieso hat er das erst so spät erkannt?
Also ich habe immer gedacht, das wird sich wieder einfinden. Die CDU-CSU ist ja auch durchaus so als eine Machtmaschine bekannt, die also so natürlich irgendwo einen weltanschaulichen Hintergrund hat, aber wenn es drauf ankommt, sich dann doch immer auch hinter ihrer Führung sammelt. Und da ist es ja auch intern gehört es dann dazu, dass man auch mal aufmuckt, ja, so als junger Abgeordneter auf sich aufmerksam macht und sagt, hier, die junge Gruppe hatte Schwierigkeiten, wir sind auch ein Faktor, redet mit uns. Und dass am Ende man vielleicht dann auch sich irgendwas dafür bekommt, damit man dann auch wieder mitstimmt. Also so, man zeigt, dass man ein Machtfaktor ist. Das sind ja auch insbesondere konservative junge Abgeordnete. Aber ich hätte gedacht, also das wird wieder eingefangen. Und dann kam dazu, das hat wohl die Unionsführung vielleicht zu wenig gesehen, aber ich habe es auch nicht gesehen. Also von daher kann man jetzt, muss ich da vorsichtig sein mit Vorwürfen, dass es dann einfach wirklich eine massive Kampagne von Abtreibungsgegnern gegeben hat. Also die haben ja so NGOs, also so das ist ein ganzes Sammelsurium, also die rechte Zivilgesellschaft würde ich es mal nennen, für die das einfach ein sehr wichtiges Thema ist, das Abtreibungsthema. Und da gab es eben Vorwürfe gegen Frauke Brosius-Gersdorf. Sie wolle das Abtreibungsrecht aufweichen. Sie wolle Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisieren und sehe da auch verfassungsrechtlich kein Problem drin, anders als die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und da uns die Abtreibungsgegner gesellschaftlich schon längst nicht mehr die Mehrheit haben, sondern eher eine Minderheit sind, war das Verfassungsgericht mit seiner sehr rigiden Rechtsprechung aus den 70er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts immer noch so das Bollwerk aus deren Sicht. Und wenn da jetzt also so eine ausgesprochen liberale Richterin gewählt werden sollte, und sie wird ja auch sogar Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts werden sollen 2030, dann haben die da eben ihre Fälle davon schwimmen sehen und da die Abgeordneten der Union massiv unter Druck gesetzt. Und auch die Basis der Union ist ja auch da in solchen Netzwerken durchaus drin. Also da war plötzlich eine Welle gekommen, die die Fraktionsführung so nicht vorhergesehen hat. Und deswegen war jetzt eben am Schluss dann plötzlich dann doch das nicht irgendwie nur so ein kleiner Palastaufstand, sondern eine ernsthafte Gefahr, dass die Mehrheit die verabredete Zweidrittelmehrheit nicht gewährleistet werden kann.
Man konnte ja im Vorfeld zumindest damit rechnen, dass es für die anderen beiden Kandidaten, also sprich für Günther Spinner und Ann-Kathrin Kaufold, genügend Stimmen geben wird, um auf die notwendige Zweidrittelmehrheit zu kommen. Jetzt hat man auch diese beiden Wahlgänge abgesagt. Warum eigentlich?
Es wäre jetzt halt komisch gewesen aus Sicht der SPD, dass ihre Kandidatin, die sie ja für durchaus nach wie vor respektabel halten, also sowohl die verfassungsrechtlichen Positionen sind nicht, wie es aus der Union jetzt teilweise hieß, ultralinks oder aktivistisch. Das sind natürlich keine Positionen, die unionsnah sind, das ist ganz eindeutig. Aber es sind Positionen, die weit verbreitet sind in der Rechtswissenschaft.
Von Frau Gebrosius-Gersdorf meinst du?
Von Frau Gebrosius-Gersdorf, genau. Die SPD wird an dieser Kandidatin aller Voraussicht nach festhalten, weil es gar keinen Grund gibt, von ihr abzurücken. Also weil es ja hieße, dass die Union letztlich der SPD sagen kann, wen sie als akzeptabel vorschlagen kann. Also wenn da nichts anderes kommt. Und dann gibt es eben jetzt noch diesen Plagiatsvorwurf, der ja auch, finde ich, eher hanebüchen ist. Also so die Dissertation, in der abgeschrieben werden soll, worden sein soll von der Habilitation, ist ein Jahr früher veröffentlicht worden.
Aber nochmal die Frage, die ich gestellt habe. Also warum hat dann die anderen beiden Wahlgänge abgesagt?
Also weil die SPD an ihrer Kandidatin festhält, ne, das habe ich jetzt gerade versucht zu begründen, warum das sinnvoll ist und auch zu erwarten ist, dass die SPD an dieser Kandidatin festhält, dann ist es eben in diesem Paket nicht naheliegend, dann die beiden anderen, also insbesondere den Unionskandidaten, schon mal zu wählen. Ne, weil dann hat man ja auch nicht mehr dieses Druckmittel, also ein Paket ist ja immer, ich gebe dir was, du gibst mir was. Und wenn die SPD jetzt den Spinner, den CDU-Kandidaten schon mitwählt, mit dem sie ja keine Probleme hat, dann ist es viel schwieriger, dann hinterher Frau Gebrosius-Gersdorf durchzusetzen.
Bleiben wir mal bei Frau Gebrosius-Gersdorf. Sie ist Rechtsprofessorin an der Universität Potsdam. Sie hatte als Mitglied einer Kommission, die von der früheren Ampelregierung zum Thema Schwangerschaftsabbruch eingesetzt wurde, den Gedanken formuliert und da entzündete sich dann auch die ganze Aufregung, dass rechtsdogmatisch gesehen einiges dafür spreche, den Schutz der Menschenwürde erst ab der Geburt eines Menschen zu garantieren. Und dann folgte eben eine Wahnsinns-Empörungswelle, wie man sie selten erlebt hat. Ihr wurde auch vorgehalten, dem ungeborenen Lebenden Grundrechtsschutz abzusprechen und schutzlos zu stellen. Ist diese Kritik berechtigt?
Also schutzlos stellen ist sicher nicht berechtigt, also dass das ungeborene Leben, der Fötus, der Nasciturus, ein Grundrecht auf Leben auch hat, also durch Artikel 2 Grundgesetz geschützt ist, das ist unbestritten. Die Frage der Menschenwürde.
Und das hat sie auch klar formuliert, ne? Also wenn man dann ihre Veröffentlichung liest.
Ja, ja, also so, ne? Also sie stellt jedenfalls nicht das Ungeborene schutzlos, ne? Das ist aber immer die Frage, was wird denn abgewogen? Auf der einen Seite ist ja die Frau mit ihren Grundrechten, auf der anderen Seite das Ungeborene mit seinen Grundrechten. Und in den 70er Jahren war es so, also da lässt sich auch zeigen, dass eine, durchaus eine Entwicklung da ist. In den 70er Jahren war es so, dass das Bundesverfassungsgericht dem Ungeborenen Menschenwürde zugesprochen hat und der Frau nicht. Und dann hat natürlich das Ungeborene ganz klar den Vorteil gehabt. Also so, deswegen wurden Schwangerschaftsabbrüche in den 70er Jahren, mussten dann strafrechtlich verfolgt werden. Also da war eine Liberalisierung, die damals die sozialliberale Koalition anstrebte, wurde dann für verfassungswidrig erklärt. In den 90er Jahren war es schon ein bisschen anders. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, ja, auch die Frau hat natürlich eine Menschenwürde, ne? Und wenn da sie gezwungen wird, gegen ihren Willen ein Kind in ihrem Körper auszutragen, das betrifft natürlich auch ihre Menschenwürde. Also da war schon eine Entwicklung da und in der Abwägung hat dann das Verfassungsgericht gesagt, aber weiterhin muss der Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert werden, um die Menschenwürde des Embryos zu schützen. Und der nächste Schritt wäre jetzt zu sagen, ist denn wirklich eine Menschenwürde des Embryos hier bedroht oder geht es nicht einfach nur um das Grundrecht auf Leben? Menschenwürde heißt ja, ist ja eben immer was Besonderes, weil es nicht abwägungsfähig ist. Also so, da ist der Schutz gegen Folter oder gegen die völlige Behandlung als Objekt durch den Staat. Und das hat schon immer nicht richtig funktioniert, weil der Staat ja gar nichts macht mit dem Embryo. Und man hat immer so den Eindruck gehabt, die Menschenwürde wird hier eingebracht von den Konservativen, um einfach Schwangerschaftsabbrüche völlig unangreifbar zu machen. Also umgekehrt, die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen völlig unangreifbar zu machen, weil eben die Menschenwürde nicht abwägbar ist. Also ich finde es sehr gut nachvollziehbar zu sagen, wir haben hier auf der Seite des Naziturus kein Menschenwürdeproblem, sondern da geht es um Grundrecht auf Leben. Und da ist die Menschenwürde der Schwangeren dann auch durchaus das, was überwiegt.
Also würdest du sagen, rein verfassungsrechtlich gesehen, dass diese Positionierung von Frauke Brosius-Gersdorf legitim ist?
Sie ist vertretbar, aber sie wird auch von vielen anderen vertreten. Sie wird zunehmend vertreten. Es ist, ob es jetzt die herrschende Meinung ist oder nicht, das weiß keiner. Es gibt ja da keine Abstimmungen unter den Verfassungsrechtlern und auch nicht in ihrer Organisation. Aber es ist jedenfalls eine Position, wenn das jetzt dazu führen würde, dass man nicht mehr Verfassungsrichter werden kann, dann wäre also so wirklich ein Drittel bis die Hälfte der Verfassungsprofessoren ausgeschlossen, ja, und also das zeigt schon, wie radikal jetzt die Kritik an Frauke Brosius-Gersdorf ist. Da wird praktisch nur die eigene Position gelten lassen, und das ist ja, also so kann Verfassungsrichterwahlen nicht funktionieren. Man muss eben den Pluralismus des Gerichts herstellen, und dafür steht die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf.
Also mein persönlicher Eindruck war, dass viele, die sich empört haben, auch sich gar nicht vielleicht die Mühe gemacht haben, wirklich mal insgesamt zu lesen, was sie eigentlich da publiziert hat. Ich meine, es ist Fakt, dass sie unter den meisten Staatsrechtlern wirklich einen sehr guten Ruf genießt. Aber in der Öffentlichkeit und vor allem auf Social-Media-Kanälen, da wurde sie ja wirklich richtig niedergemacht, niedergeknüppelt. Also ich fand es persönlich auch zum Teil erschreckend, welche Wortwahl da platziert wurde. Hast du sowas schon mal erlebt?
Also, meine, in den sozialen Medien erlebt man es natürlich ständig, ne? Also so, das ist einfach der Ton da, insbesondere in diesen hasserfüllten rechten Kreisen. Und dass es jetzt eine Verfassungsrichterkandidatin trifft, das liegt halt daran, dass die Sache jetzt so publik geworden ist. Normalerweise ist das ja, sagen wir mal, ein relativ glatter und geräuschloser Vorgang, der dann irgendwo in Kurzmeldungen der Qualitätsmedien vermerkt wird. Aber dass jetzt so wirklich eine Woche lang das richtig die große Berliner Politik bestimmt hat, das ist natürlich eine große Ausnahme. Und wenn es dann noch zu so einem Kampagnenthema wird, dann ist es ja leider so, dass dann auch der Ton entsprechend, wie er halt derzeit in diesen Kreisen üblich ist, nicht besser ist.
Es haben sich ja auch Vertreter der katholischen Kirche massiv in die Debatte eingebracht. Wobei man vielleicht auch feststellen kann, dass auch die katholische Kirche, wenn wir über Menschenwürde reden, nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Aber in der Heftigkeit, also gerade rund um das Thema Richterwahl, das hat es auch noch nicht gegeben, oder?
Doch, also ja. Die katholische Kirche hat schon immer, wenn da etwas von ihrer Linie abweicht, Druck auf die Union ausgeübt.
Aber so massiv? Ich meine, es haben sich Bischöfe geäußert, Kardinal Wölki, ja, die Spitzenvertreterin des Zentralrats der Katholiken und so weiter. Also das schien mir doch auch in der Heftigkeit neu.
Ja, aber es ist, ich meine, ob sie jetzt auf die Gesetzgebung Einfluss nehmen oder auf die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts, was ja auch ein politischer Akt ist, ne? Nicht umsonst wählt ja der Bundestag, finde ich das legitim. Also ich würde jetzt nicht sagen, das dürfen die nicht, ne? Also so das Teil des gesellschaftlichen Diskurses. Und also schlimm wird's halt dann, wenn es wirklich völlig unter der Gürtellinie ist, die Qualifikation abgesprochen wird, völlige inhaltliche Verdrehungen da geäußert werden, dass sie, also Frauke Brosius-Gersdorf, jetzt Abtreibung bis zum 9. Monat freigeben will. Also das sind natürlich alles hanebüchene Verdrehungen und Lügen. Das sollte sich niemand gefallen lassen müssen. Und da müssen auch die in der CDU-CSU, die jetzt da als Gegner aufgetreten sind, mäßigend auf ihr Hinterland einwirken, finde ich.
Zuletzt hatte sich in die Debatte auch, das fand ich ganz interessant, der frühere Verfassungsrichter Peter Huber zu Wort gemeldet. Huber war ja früher Unionspolitiker. Und er sagte dem Fokus kurz vor den anvisierten Wahlgängen, die Kandidatur von Brosius Gersdorf sei, ich zitiere, ein Risiko für das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts. Normalerweise halten sich ja frühere Verfassungsrichter gerade bei anstehenden Richterwahlen ziemlich zurück, aus guten Gründen. Wie ist denn eine solche Aussage von Huber zu werden?
Ja, also Peter Michael Huber ist jetzt kein Verfassungsrichter, der sich besonders zurücknimmt, auch in der Amtszeit. Das würde ich als Journalist wiederum auch gar nicht kritisieren. Ja, wir leben ja auch davon, dass wir mal Verfassungsrichter haben, die ein offenes Wort sprechen. Und insofern kann er sich natürlich auch am Diskurs beteiligen. Es ist vielleicht insofern ein bisschen lustig, als dass Peter Michael Huber jetzt von der Gegenseite durchaus auch als Beispiel genommen wird, wie polarisierende Kandidaten von der SPD akzeptiert wurden. Ne? Also Peter Michael Huber hat in der Diskussion um den Maastricht-Vertrag für die Europäische Union Bücher publiziert und Vorträge gehalten zum Thema Maastricht, ein Staatsstreich. Also so hat dann da wirklich die herrschende Europapolitik in die Richtung eines Putsches gedanklich gerückt. Und so jemand ist auch gewählt worden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Union immer nur mittige Kandidaten
schickt. Ja, aber wir müssen ja auch das Umfeld uns vor Augen halten, diese ganze aufgeheizte Debatte. Und dann kommt er kurz vor den Wahlgängen sozusagen um die Ecke und äußert sich derart kritisch. Das fand ich schon bemerkenswert.
Ja, also da können wir uns einigen. Bemerkenswert ist es, aber ich finde, in einer gesellschaftlichen Debatte darf jeder teilnehmen und warum nicht auch ein Ex-Verfassungsrichter, der hat ja da eine gewisse Sachkunde und ob die jetzt hier zutrifft oder nicht. Also wenn der jetzt, Peter Müller, ne,
der genau, ja mit ihm Tagen, aus... Der war vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk und hat sich sehr zurückgehalten, wenn man mal diesen Vergleich anstellt. Der hat sich zu Frauke Brosius-Gersdorf persönlich überhaupt nicht geäußert.
Ja, aber er hat auch gesagt, also so lasst mal die Kirche im Dorf, ne, und hängt, also so hat im Prinzip eher die Union gemahnt zu sagen, es ist nun mal üblich, die Kandidaten, um die Zweidrittelmehrheit zu erreichen, der anderen mitzuwählen und da jetzt nicht die eigenen Maßstäbe anzulegen. Also er hat sich schon deutlich geäußert und so ist es auch wahrgenommen und das fand ich genauso legitim.
Kommen wir mal auf eine andere Personalie zu sprechen, die Münchner Rechtsprofessorin Ann-Kathrin Kaufhold. Sie war übrigens eine Schülerin von Andreas Voskuhle, dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Und auch sie wurde scharf kritisiert. Da kam dann zum Beispiel der Vorwurf, sie sei eine linksradikale Klimaschutzaktivistin. Und mit ihr und auch mit Brosius Gersdorf werde das Bundesverfassungsgericht scharf nach links rücken. Und das werde sich dann auch massiv auf die Rechtsprechung auswirken. Was ist dran an solchen Vorwürfen?
Also wenn jemand Schülerin von Andreas Voskuhle ist, ist man per se schon mal nicht besonders links, ne? Also so, der ist ja sehr mittig, also so jetzt ganz sicher kein linker Sozialdemokrat, der ist ja auch ohnehin nicht Parteimitglied, aber ist damals von der SPD nominiert worden.
Also linksradikal ist schon mal ein bisschen...
Ja, also stärker. Völlig abwegig. Ja. Dann die Klimapolitik, also sie hat die Bundesregierung vertreten in diesem Verfahren, um das dann zu dem legendären Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts 2021 geführt hat. Also da hat sie den Status quo vertreten gegen die Umweltverbände, die sagten, ihr macht zu wenig. Ja? Und deswegen waren zum Beispiel anfangs die Grünen gar nicht so begeistert, dass die SPD jetzt da Frau Kaufhold vorgeschlagen hat, weil sie gesagt haben, die ist doch damals auf der anderen Seite gestanden. Also es ist insofern dann schon bemerkenswert, dass die Kritiker jetzt plötzlich die Befürchtung haben, dass sie eine besonders radikale sei.
Zu Ann-Kathrin Kaufhold komme ich gleich nochmal zu sprechen. Es gibt ja auch immer wieder den Vorwurf, also wenn die Parteien entscheiden, wer da vorgeschlagen wird und letztendlich wer ins Gericht einzieht, dann führt das dazu, dass Richterinnen und Richter sich instrumentalisieren lassen, praktisch also für politisch geprägte Urteile sorgen. Ist das so?
Also das Bundesverfassungsgericht ist per se nicht unpolitisch, ne? Deswegen wird es ja auch vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Das ist jetzt keine rein fachliche Auslese, sondern da sollen Leute unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher weltanschaulicher Position drin sein. Also so das Verfassungsgericht soll überparteilich sein, aber es muss jetzt nicht irgendwie aus lauter Neutren bestehen. Deswegen ist dieser Wahlvorgang erstmal durchaus sinnvoll. Und dass die Leute dann hinterher sich in irgendeiner Form als Instrument der Parteien sehen, die sie mal vorgeschlagen haben, das ist einfach falsch. Ja, das lässt sich durch die letzten Jahrzehnte einfach zeigen, dass das nicht so ist. Also so, das ist auch eine Frage der Sozialisation. Da kommen ja immer wieder Einzelne dazu. Und wenn da einer nur versuchen würde, jetzt irgendwie parteipolitisch zu agieren, dann würde der von den anderen so geschnitten und schief angeguckt werden, dass er damit sofort wieder aufhört. Ja, er würde einfach keinen Fuß auf den Boden bringen. Deswegen, es weiß ja auch jeder, dass es so ist, deswegen macht es dann auch niemand. Also um jetzt nur ein Beispiel zu nehmen, Peter Müller, den haben wir schon erwähnt, der war saarländischer Ministerpräsident, also wirklich ein CDU-Mann durch und durch, ein Political Animal, kann man sagen. Und der wird dann plötzlich Verfassungsrichter, aber der hat dann auch wirklich eine ganz neue Rolle eingenommen und hat gesagt, so, also wenn hier jetzt mir irgendwelche Politiker was erzählen, dann frage ich doch erstmal nach. Ne? So, ich weiß doch, wie es läuft. Also erzählt mir keinen Scheiß. Also ich lasse mich von euch nicht verarschen, ich weiß alles. Ne? Also der hat wirklich genau einen Seitenwechsel vorgenommen und gesagt, also so Politikern traue ich schon mal gar nicht. Ja, so. Und ich bin jetzt hier der große Unabhängige. Ne? Und so, das ist nicht untypisch und das gilt natürlich für Leute, die nicht so politisch vorsozialisiert sind, die Rechtsprofessoren waren oder die Bundesgerichtshofsrichter waren oder am Bundesarbeitsgericht waren, noch viel mehr.
Gilt das auch für Stefan Habart? Der war ja immerhin auch mal Spitzenpolitiker der Union.
Ja, ich nehme ihn auch so wahr. Bei Stefan Habart, da fand ich vor allem unglücklich, dass er eben Gerichtspräsident wurde. Ne? Also es ist ja immer noch eine andere Frage, bin ich jetzt einfach einfacher Richter, so wie Peter Müller oder auch Peter Michael Huber, der war Innenminister in Thüringen vorher, aber auch Rechtsprofessor. Also es ist jetzt, es gibt immer wieder prominente Politiker, die dann auch Verfassungsrichter werden und ein oder zwei sind da immer mit dabei. Es ist eine andere Frage, ob jemand dann Gerichtspräsident ist.
Ja,
dann
aber Frau Limbach zum Beispiel, ne, die hatte früher auch eine politische Karriere.
Ja, aber eine sehr kurze. Ne? Die war hauptsächlich Rechtsprofessorin und war dann ein, zwei Jahre Justizsenatorin in Berlin. Das war anders als Steffen Habert, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union war und also wirklich sehr lange im Bundestag war. Und es war vor allem ungeschickt, fand ich, in einer Situation, wo man mit Polen gerade, wo das dortige Verfassungsgericht von der damaligen Regierungspartei PiS übernommen worden ist und ausgeschaltet worden ist, dass man dann in Deutschland die Ungeschicklichkeit macht, selber einen ausgewiesenen Politiker an die Spitze des Verfassungsgerichts zu stellen. Das ist jetzt aber so, ne? Also so, und ansonsten habe ich jetzt keine Einwände gegen Stefan Habart.
Gehen wir mal zurück zum Thema Richterwahl. Jetzt stellt sich ja auch die Frage, wie geht's denn weiter? Ganz genau, das wissen wir noch nicht, aber es gibt ja Vorschriften im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, an denen man sich orientieren kann. Lass uns das mal aufdröseln, Christian. Es müssen ja drei Stellen nachbesetzt werden. Und die eine Stelle betrifft die von Richter Josef Christ im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Und da hatte ja das Bundesverfassungsgericht selbst zuletzt einen Vorschlag gemacht, nämlich Günther Spinner, Richter, Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht. So, und jetzt komme ich zum Thema Fristen zu sprechen. Dieser Vorschlag, der erfolgte am 22. Mai und seitdem läuft jetzt eine Frist von 3 Monaten und zwar nach einer relativ neuen Vorschrift im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das ist der Paragraph 7a Absatz 5. Ich gebe dir mal ein Stichwort, Christian, Ersatzwahlmechanismus. Was bedeutet das genau, auch mit Blick auf diese Frist?
Also dieser Ersatzwahlmechanismus ist im Verfassungsgerichtsgesetz, aber auch im Grundgesetz Ende 2024 eingeführt worden. Da war die Ampelkoalition schon zerbrochen und man hat sich dann nochmal zusammengerauft, auch mit der CDU-CSU, um diese Grundgesetzänderung noch hinzubekommen, solange man eben auch noch wirklich eine Zweidrittelmehrheit gemeinsam hat. Und im Hintergrund war damals die Befürchtung, dass wenn die AfD oder vielleicht auch AfD und BSW zusammen eine Sperrminorität haben, das heißt mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag, dann können sie Verfassungsrichterwahlen blockieren. Die Befürchtung war jedenfalls, die AfD blockiert und man muss eine Möglichkeit schaffen, so eine Blockade aufzulösen, damit man sich nicht erpressen lassen muss. Und das heißt, wenn 3 Monate, nachdem das Bundesverfassungsgericht einen eigenen Vorschlag eingebracht hat, dann kann der Bundesrat selber wählen und umgekehrt. Also wenn der Bundesrat 3 Monate säumig ist nach einem Verfassungsgerichtsvorschlag, dann kann der Bundestag wählen. Also immer umgekehrt. Und das ist aber nicht so, dass dann der Bundestag jetzt, um in unserer Konstellation zu bleiben, sein Recht verwirkt hat, wie es manchmal zu lesen ist. Also der Bundestag kann weiterhin durchaus selber diese Verfassungsrichterposition besetzen und der Bundesrat muss es auch nicht machen. Also so, er wird es auch nur dann machen, wenn wirklich da keine Hoffnung besteht, dass der Bundestag
das hinbekommt. Aber kann es an sich ziehen? Ne? Steht ja so eine Kann-Vorschrift. Er kann nach 3 Monaten, wenn man das mal durchdekliniert, also Ende August, könnte er das Wahlrecht an sich ziehen.
Genau, aber ich meine, man muss sich ja vorstellen, dass es hier jetzt ein internes Problem der CDU-CSU ist. Ne? Also diese Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf, da sind einfach zu viel Abweichler in der Union gewesen. Und das Problem löst man jetzt nicht dadurch, dass man in den Bundesrat geht. Wer weiß, wie dann die Ministerpräsidenten dort, die ja auch nicht einfach von der Parteispitze zu steuern sind, ob das dort dann besser geht. Ja, und es wäre ja auch irgendwie ein komisches Signal von der Unionsseite, dass ihren eigenen Abgeordneten nicht traut und dann ein Instrument, das gegen die AfD gedacht war, jetzt gegen die eigenen Abgeordneten wendet. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass dieser Weg gegangen wird.
Für Josef Christ ist ja, wie gesagt, Günther Spinner gesetzt als Unionskandidat und Union und SPD waren sich da eigentlich auch immer einig. Also da hat es eigentlich nie eine Debatte gegeben.
Ja, niemand die Personalien, hat das, also niemand hat das gegen Günther Spinner.
Können wir davon ausgehen, also bleibt Spinner als Kandidat gesetzt?
Ja, also das ist der, der am allerwenigsten umstritten ist. Der gilt als integrativ, sachlich, fachlich gut ausgewiesen. Also der wird auf jeden Fall gewählt.
Nachbesetzt werden muss auch die Stelle von Vizepräsidentin Doris König. Sie ist Vorsitzende des zweiten Senats. Ihre Amtszeit ist eigentlich Ende Juni abgelaufen aus Altersgründen. Und die SPD hat ja, wie gesagt, Frauke Brosius-Gersdorf jetzt für sie gesetzt. Du hast schon am Anfang, glaube ich, skizziert. Also du gehst davon aus, dass die SPD daran festhalten wird. Ich persönlich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, wenn man überlegt, also wie groß der Widerstand war auch in der Unionsfraktion. Da muss man doch ernsthaft die Frage stellen. Also die müsste doch eigentlich aus dem Rennen sein. Weil, ich sag mal, wenn die wiedergesetzt wird, da möchte ich eine solche Debatte ehrlich gesagt persönlich nicht nochmal erleben.
Also kein Mensch weiß, wie sie es erlebt hat und wie kämpferisch sie ist. Wenn sie sagt, also so, ich gebe auf, ne, dann kann man sie nicht dazu zwingen. Aber man muss auf jeden Fall 2 Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die Position als einfache Verfassungsrichterin und das andere ist die Rolle, die ihr ja ursprünglich zugedacht war als Vizepräsidentin, die dann ab 2030 auch Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts wird. Ne? Dann wäre sie die Nachfolgerin von Stefan Habert.
Aber das hat man ja offenbar weggeräumt.
Genau,
da komme ich gleich noch zu sprechen.
Ja, und das ist ja aber auch schon mal, ne? Also damit haben die Kritiker doch eigentlich schon mal was erreicht. Ne? Also wenn die jetzt, was war das Ziel des Aufstandes? Ne? Also so zu sagen, das ist jetzt eine besonders herausgehobene Position, da sollte vielleicht dann tatsächlich keine so umstrittene und auch pointierte Verfassungsrechtlerin sein. Da ist vielleicht jemand, der integrativer ist, der eher mittige Position vertritt, dann besser. Das kann ich auch durchaus sogar als Argument nachvollziehen. Aber davon ist wirklich zu trennen, dass sie einfache Richterin werden kann und auch, finde ich, sollte.
Okay. Ja, und dann stellt sich die Frage, was ist mit Ann-Kathrin Kaufoll? Ganz interessant ist ja, dass Union und SPD zuletzt vereinbart hatten, so habe ich das wahrgenommen, dass sie erst Vizepräsidentin des Gerichts werden soll, um dann später 2030, also wenn die Amtszeit von Stefan Habert endet als Präsident, dann auch die Präsidentschaft übernehmen soll. Sie stand ja nicht so im Feuer, was Kritik betrifft. Wird die SPD an ihr festhalten?
Es gibt ja im zweiten Senat 3 Personen, also 3 Richterinnen, die dann von der SPD vorgeschlagen sein werden. Rona Fetzer, das ist eine BGH-Richterin, die ist bereits im Amt. Gegen sie spricht, dass sie eben schon eine bestimmte Amtszeit absolviert hat und dass sie auch altersmäßig früher ausscheiden muss. Also sie wäre dann nur ganz kurz Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Da hat die SPD kein Interesse. Man will ja dann seine Vorschläge dann auch, dass die möglichst lange Amtszeit haben. Ja, also Voskuhle war 10 Jahre im Amt zum Beispiel. Und bei den beiden, die jetzt neu kommen, ist eben die Lage so, dass wenn Prosius Gersdorf einfache Richterin wird, dann ist sie jetzt aber als Vizepräsidentin sozusagen verbrannt. Also das hat, wenn ich es richtig verstanden habe, die SPD auch zugesagt. Und dann bleibt halt von den dreien, bleibt halt wirklich nur Ann-Kathrin Kaufhold. Wenn sie dann gewählt ist, ne, dann ist sie die natürliche Kandidatin der SPD für das Vizepräsidentenamt und dann eben auch für das Präsidentenamt.
Also du gehst davon aus, dass die SPD an ihr festhalten wird?
Da gibt es ja bisher keinerlei Kampagne gegen sie. Also.
Ich meine, letztlich geht es ja auch um das Gericht als Institution und Verfassungsorgan. Das hat bisher sehr viel Vertrauen genossen. Und jetzt haben wir eine wirklich gravierende Schlammschlacht erlebt, die, wie ich finde, also wirklich ihresgleichen sucht. Und da stellt sich die Frage, hat auch das Gericht irgendwo Schaden genommen?
Ja, das wird man wahrscheinlich dann aus der historischen Perspektive besser beantworten können. Im Moment ist es, sagen wir mal so, es ist immer für das Gericht nicht einfach und angenehm, wenn Verfassungsrichterwahlen so im Lichte der Öffentlichkeit stattfinden. Da hat das Gericht und die Öffentlichkeit dann auch meistens ein unterschiedliches Interesse. Also ich als Journalist finde das gut, wenn es solche öffentliche Diskussionen gibt, weil es natürlich auch transparent schafft. Also wie wird man Verfassungsrichter? Wie laufen diese Proporzverfahren? Und es ist aber für viele Bürger auch immer irgendwie schockierend, dass die Politik, wenn die zum ersten Mal hören, dass die Politik Verfassungsrichter wählen, dann denken sie gleich, das Verfassungsgericht ist ja gar nicht unabhängig. Wir haben es vorhin diskutiert. Das ist Quatsch, ne? Aber so, das denken viele erstmal. Und das sehen die Verfassungsrichter teilweise nicht gern, dass das dann so, ja, so publik wird. Und ich würde jetzt sagen, als Journalist, na, so wie es ist, soll es halt auch publik werden. Und da muss man hinstehen und sagen, das ist gut so. Ne? Also was, deswegen diskutieren wir hier ja auch, um zu diskutieren, ist es gut oder nicht so. Ich finde das gut so. Und wenn es alle paar Jahre mal richtig kracht und dann aber auch alle verstehen, wie Verfassungsrichterwahlen laufen, muss das jetzt nicht dauerhaft das Bundesverfassungsgericht beschädigen.
Ja, wir sind gespannt, wie es weitergehen wird. Wir werden das als ARD-Rechtsredaktion von Karlsruhe aus natürlich sehr aufmerksam verfolgen und du ganz sicher auch, Christian.
Klar.
Ja, vielen Dank dir für das Gespräch. Das war unsere aktuelle Podcast-Folge rund um den Eklat zur Richterwahl im Bundestag. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr eure Meinung äußern wollt, dann schreibt uns bitte per E-Mail. Da freuen wir uns wirklich, wenn bei uns was eingeht. Unsere Mailadresse lautet justizreporterinnen@swr.de. Nochmal die Mailadresse justizreporterinnen@swr.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.